Hengstmann, der Podcast.
Folge 216, Fail Compilation Hauptbahnhof.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe von Luke und Hengstmann. Diese Woche einen Tag früher, wundert euch nicht. Wir stecken mitten in den Endproben zu unserem Sommertheater. Dadurch muss ich auf die Flexibilität meines Podcast-Kollegen vertrauen, der mir wie immer aus Berlin zugeschaltet ist. Tillmann Lucke, der Kabarettist, grüß dich.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus. Nochmal. Grüß okay. dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Okay, den lasse ich mal drin, das fand ich lustig. Und zwar der Tillmann hat einfach sein Mikro ans andere Ende des Raums gestellt, aber er war trotzdem zu hören. Das ja. ist moderne Technik. Apropos moderne Technik, wir feiern heuer, wie der Österreicher sagt, heuer, feiern wir das 20. Bestehen des Berliner Hauptbahnhofes. Und ich finde es sehr lustig, wenn man sagt, das 20. Bestehen des Berliner Hauptbahnhofs. Denn Bestehen war so ziemlich das Einzige, was der Berliner Hauptbahnhof bis jetzt noch nicht gemacht hat. Vielleicht eine ganz kurze historische Einführung. Was war denn der Berliner Hauptbahnhof früher? Weil den Hauptbahnhof gibt es ja erst seit 20 Jahren. Berlin hatte niemals einen Hauptbahnhof.
Ja, das stimmt. Also es gab, wie in anderen Städten auch, also sagen, wir fangen mal bei Adam und Eva an, im 19. Jahrhundert, da gab es ja in lauter private Bahnunternehmen, die eigentlich nur eine Strecke jeweils gebaut haben, also von A nach B, ja, so, und wie dann der Fahrgast in Berlin, zum Beispiel vom Anhalter Bahnhof, wenn er aus Anhalt kam, zum Hamburger Bahnhof, das ist in der Gegend, wo der heutige Hauptbahnhof ist, das ist heute ein Museum, kommt, weil er
wie
nach Hamburg wollte.
Wie der eigentliche Hauptbahnhof ja auch.
Genau, wie er nach Hamburg wollte oder nach Lehrte, ja, wie der Hauptbahnhof früher hieß, also nach in die Hannoveraner Gegend, dann war das ihm selbst überlassen. Da musste er eine Droschke nehmen oder was anderes. Und so war es in ähnlichen, in anderen großen Städten auch. Das hat also die Bahnunternehmen nicht interessiert. Und dann irgendwann gab es halt die Reichsbahn und die hat dann das Konzept der Hauptbahnhöfe oder also der Vernetzung gestartet. Und in Berlin gab es ja diesen Bahnhof Zoo. Das war eigentlich immer seit 100 Jahren war das eben der wichtigste Bahnhof von Berlin. Dann kam natürlich die Teilung und der Schlesische Bahnhof im Osten wurde dann zum Schlesischen Bahnhof, hieß der noch. Und 1987 haben sie ihn dann zum Hauptbahnhof ernannt.
Also in der DDR.
Genau, das war der allererste Hauptbahnhof Berlins, der ist da, wo der heutige Ostbahnhof ist. Und 1998 hat man dann gesagt, eigentlich haben wir da gelogen, stimmte nicht mehr oder stimmte nie. Und er wurde zum Ostbahnhof wieder. Und dann gab es wieder 6 Jahre keinen. Und 2006 hieß dann dieser Lehrter Stadtbahnhof plötzlich Hauptbahnhof, weil man hat überlegt, will man die Friedrichstraße zum Knotenpunkt machen? Da ist natürlich diese Ost-West-S-Bahn und die Nord-Süd-S-Bahn, aber da ist es so eng, da ist also sozusagen keine Vergrößerung des Gebäudes möglich. Und dann gab es diese Wiese im Nichts, also im Tiergarten in Reichstagsnähe. Da war ja damals wirklich nichts und da hat man wie so ein gelandetes Raumschiff diesen Bahnhof da reingestellt. So, das ist also die Geschichte.
Also damit hat man quasi 1864 angefangen und ist dann vor 20 Jahren damit fertig geworden.
Genau, und man hat dann zwischendrin die deutsche Teilung noch bestellt, damit es nicht so auffällt, dass der das genau. so lang dauert. Also richtiger Anlass dieses Bahnhofs, um sich dann zu beeilen, war übrigens die Fußball-Weltmeisterschaft, die man ja um 2 Wochen sogar geschafft hat. Also man hat vorher eröffnet und diese typische Fahrplanänderung für die immer Anfang Juni ist, die hat man sogar um 2 Wochen vorverlegt, weil das natürlich einen großen Einfluss auf den gesamten deutschen Fahrplan hatte, diese Eröffnung des Hauptbahnhofs. Naja, und wenn man sich mal Bilder von damals anschaut in der Tagesschau vor 20 Jahren, wie das dann so, da stehen sie irgendwie auf so einem Zwischengebäude, da wo übrigens die Rolltreppe von damals im Bild, die rollte auch nicht.
Sehr schön. Ja,
und da war also Czerno Jobataj als Moderator dieser Veranstaltung und dann...
Wer?
Der damals, glaube ich, Verstehen Sie Spaß gemacht hat.
Ich oder weiß.
Ja, und es war im Grunde ein einziger Prank, weiß man ja heute. Genau. Und dann die Merkel und 4 Männer, also Meder, Bahnchef, dann Verkehrsminister Tiefensee, Dann,
das sind alles Namen, die ich völlig zu Recht aus meinem Gedächtnis gestrichen habe.
Dann natürlich Wowereit als Bürgermeister und EU-Industriekommissar Verheugen. Die standen über so, um so
ein Das Knopf. War der mit der seltsamen Brille, ne?
Ja, und der mit der Lippe.
Genau.
Also beides zusammen war irgendwie das Gesamtkunstwerk. Ja, und die standen um so einen kleinen Knopf rum, um so einen roten Knopf und drückten da zusammen drauf. Und dann hieß es, ja, da gibt es jetzt keinen Strom. Also da passiert, also es passiert ja nie etwas. Wenn öffentlich ein roter Knopf gedrückt wird, passiert nie etwas. Der berühmteste...
Naja, bei Trump wäre ich mir da nicht so sicher.
Genau, der so, oh, jetzt machen wir mal hier. Ja, aber tatsächlich der berühmteste rote Knopf-Fail bis dahin war ja, das weißt du, vielleicht...
Keine Ahnung, vermute in irgendeiner Quizshow, wo jemand die Antwort nicht wusste.
Nee, also im Fernsehen tatsächlich am 25. August 1967, als Außenminister Willy Brandt bei der Funkausstellung das Farbfernsehen eröffnet hat, auch mit so einem nutzlosen Knopf. Und der Techniker, der den eigentlichen Knopf drückte in der Regie, der war so aufgeregt, dass er das schon 5 Sekunden vorher drückte. Also, es war so lange vorher, dass es wirklich auffiel. Naja, also das dazu. Aber wie gesagt, es gab keinen Strom, kein nix. Es passierte überhaupt nichts beim Knopfdrücken. Aber wie Männer so sind, hauten die dann nochmal mehrmals drauf und jeder guckte noch so links und rechts und ich drücke auch nochmal, wenn es keiner sieht und so weiter. Also es ist eine absolute sinnlose Show gewesen. Naja, und also dann war dieser Hauptbahnhof eröffnet für ein halbes Jahr. Dann kam der Wintersturm Kyrill, der in München sogar Edmund Stoiber aus dem Amt gejagt hat. Und da fiel einfach ein Träger auf die Treppen vor dem Hauptbahnhof. Und man kann froh sein, dass es ein Träger war, der nichts getragen hat. Also dann hat man da monatelang möglichst alles abgesperrt und also es gibt eine Menge Baumängel, die immer noch nicht behoben sind. Zum Beispiel hat man ja, eigentlich war laut Architekt Manfred von Gerkan, sollten die Dächer natürlich den gesamten Gleisbereich abdecken. Also es ist erstmal so, dass es der erste weltweit Hauptbahnhof war, wo oben und unten Züge fuhren. Normal hat man ja Bahnhöfe, wo die nebeneinander einfahren, genau. Selbst wenn es ein Kreuzungsbahnhof ist, also nach Norden weiter und nach Süden und nach Ost-Westen, kurft man dann so, dass man nebeneinander landet. Und das ist in Berlin zum ersten Mal nicht so, also schon architektonisch originell. Und man hat eben auf dem oberen Gleis, auf dem Ost-West-Gleis, wollte eher diese Dächer. Und das hat aus Kostengründen nicht ganz hingehauen. Da hat man also das gekürzt. Und die Linkspartei hat sich nicht entblödet damals zu sagen, ja, das ist doch gut. Denn bei den meisten Zügen sind ja die ersten Klassen außen. Und jetzt müssen die Reichen im Regen aussteigen. Das stimmt erstens oft nicht. Sind ja oft auch in der Mitte oder was auch immer. Oder umgekehrte Wagenreihung. Also da, wo man es nicht will. Das war aber der Grund, den Bahnhof so gut zu finden, wie er ist, weil die Reichen da im Regen stehen. Also, das nochmal zur Intelligenz der Linkspartei. Aber wie gesagt, es gab lauter Dinger, zum Beispiel, da ist ja eine Brücke über so ein Spreeausläufer, so ein Spreebecken, so eine Brücke. Und da ist anscheinend, da gab es also 2011 wurde das entdeckt, Zitat, es wurden Abweichungen zwischen den Bestandsbauwerken und den Bestandsplänen festgestellt.
Ja,
also es gab die sogenannten Fahrbahnübergangskonstruktionen, FÜK, und die...
die bitte was?
Fahrbahnübergangskonstruktionen, also da, wo das Gleis auf die Brücke kommt, die über dieses Becken führt.
FÜKs.
Ja, da gibt es viele Abkürzungen, zum Beispiel die...
Ich bin sehr stolz, in Deutschland zu leben.
Ja, und die scheinen, also sind seit 2011 zertifiziert ungenügend, sodass jahrelang und wahrscheinlich heute noch mit nur 40 km/h darüber gefahren werden darf.
Da muss ich dazu sagen, das kenne ich aus Magdeburg, aber...
Ja, also das ist... Und wir wissen, die Einfahrt vor... Kreuzungsbahnhöfen ist immer das, wo noch eine Menge Minuten angesammelt werden können. Also wo man die Chance auf ganz viele Minuten hat und unter anderem deswegen. Also das war dann natürlich, hat es immer ständig seit Jahren überall reingeregnet, weil den Krähen dieser Dichtungsgummi auf dem Glasdach so gut schmeckt. Die hacken da einfach rein Und es gibt immer mal wieder, wenn sozusagen so ein Platzregen ist, dann sieht man auf den Gleisen keinen trockenen Bereich. Und es liegt nicht daran, dass die Leute da mit nassen Schuhen reingehen, sondern dass alles Gute von oben kommt. Naja, also das. Und ja, der Fail der letzten Monate, seit Februar berichten wir ja live mit Standleitung quasi von diesem Bahnhof. Ich war gestern extra nochmal da, habe alles abgelatscht. Ich glaube...
Aus privaten Gründen oder weil du tatsächlich dich mal bewegen musstest?
Da sage ich jetzt nichts drüber. Also,
okay.
Aber bis auf zwei Rolltreppen, wie gesagt, seit Februar gibt es diese Rolltreppenblamage und zwei sind noch under construction. Also man kann sagen, in spätestens 10 Jahren sind die auch wieder.
Gut, ich war jetzt übrigens am Berliner Flughafen zweimal, weil meine liebe Frau, meine liebe Tochter nach Kolumbien geflogen sind. Ich habe ich also hingebracht und auch wieder abgeholt und habe tatsächlich festgestellt, der Flughafen funktioniert relativ gut. Also ich bin ja völlig begeistert und das nach gerade mal knapp 40 Jahren.
Ja, also da wurde ja auch gut geprobt. Ich war damals 2020 Komparse beim Erproben des Flughafens. Da gab es eine Ausschreibung, wer will da mitmachen. Da gab es dann irgendwie ein Brot und ein Getränk und dann durfte man da sich stundenlang aufhalten und kriegte quasi so Fake-Flüge und musste die, also am Check-in und dann am so und so und dann bis hin zum Gate. Und da wurde man dann auch mit so einem Bus abgeholt, auf dem Flugfeld und der fuhr sogar los, statt dass man sagt, so jetzt ist die Übung beendet, weil der Bus würde ja wie Bus fährt, das wissen wir ja, ja, ja. Aber selbst der fuhr dann aufs Rollfeld und eine Runde und wieder zurück, also erst dann war dieser Fake-Flug abgegolten. Naja, und das war interessant, spannend natürlich, das alles zu sehen, aber es war der erste Abend, die erste Abendprobe, das war ja im Sommer lang hell. Und plötzlich wurde es also Abend und man hatte noch einen zweiten Flug als Auftrag. Und diese zweite Runde wurde nicht begonnen. Warum? Also das wurde einem dann eher so, wir müssen die Übung jetzt leider abbrechen, weil die Haupthalle, weil da keiner den Lichtschalter fand. Und es war die erste Probe, wo das auffiel, weil man eben abends geprobt hat, gab es also keine Beleuchtung in dieser Haupthalle. Also das war, ich meine...
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Also das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Sebastian, wie oft sage ich diesen Satz in diesem Podcast?
Ich weiß, ich wollte es auch mal sagen.
Ja, sehr gut. Aber weil es so schön ist und weil Berlin ist, habe ich gedacht, es kann gar nicht anders sein, als dass mir das jetzt da passiert. Und deswegen, so ist es halt. Und man hätte auch sagen können, 2006, hier, da stellt euch mal da auf die Treppe und jetzt blasen wir oben mal ein bisschen das Dach an und dann schauen wir, was der Träger macht. Also zum Glück hat man diese Übung nicht mit Komparsen vorgespielt, quasi, diese Trägerübung.
Naja, aber wären denn genug Föhne da gewesen?
Ja, aber die Steckdosen wären dann wieder überlastet gewesen. Ja, also schwierig.
Ach stimmt, daran habe ich
nicht gedacht. Wie gesagt, was Gutes für den Berliner, also für den gesamten Verkehr, weil man das brauchte. Aber es ist natürlich nach wie vor Berlin und es ist die Deutsche Bahn. Da trifft sich das Schlechteste aus beiden Welten. Ja.
So. Schön, dass wir das so eindeutig klar gemacht haben. Okay, kommen wir von einem heiteren Thema zu einem nicht ganz so heiteren Thema. Also wie ich finde, ich spreche ja in diesem Podcast gerne mal über das Gerrymandering, sehr zu seiner Freude. Und zwar das Zuschneiden von Wahlkreisen, damit bestimmte Wählergruppen bevorzugt oder benachteiligt werden. Jetzt hat es in South Dakota den Versuch eines Gerrymanderings gegeben für die sogenannten Midterms, für die Zwischenwahlen, dass da auch ja auf jeden Fall die Republikaner gewinnen. Und da tatsächlich haben sich jetzt im Senat des Bundesstaates South Dakota, also in der die Bundesstaaten auch ähnlich organisiert, politisch wie der Bund, haben sich da jetzt tatsächlich 14, also ich glaube es gibt in diesem Senat sind auch so 50 oder so und die Republikaner haben eine eindeutige Mehrheit da, haben sich jetzt 14 Abweichler gegen dieses Gerrymandering ausgesprochen. Und das finde ich halt krass. Also es gibt einen Wahlkreis da, der immer von einem schwarzen Demokraten gewonnen wurde und die haben sich jetzt gegen Trump gestellt. Und das Neuzuschneiden der Wahlkreise quasi verhindert, was ich fast schon wieder so ein bisschen respektabel finde. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so der erste Versuch eines Abgesangs auf den König ist und man versucht, sich seine Fälle in Sicherheit zu bringen. Ich meine, der Kollege wird ja jetzt auch bald 80. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also das... in einem anderen Bundesstaat gab es neulich auch mal diesen Fall. Jetzt habe ich leider vergessen, wo das war. Also... Das Absurde ist ja, Gary oder überhaupt die Zuschneidung der Wahlkreise steht ja überhaupt nicht an. Denn es ist ja immer alle 10 Jahre Volkszählung, also jedes durch 10 teilbare Jahr. Und dann in der darauffolgenden Wahl werden dann neue Wahlkreisgrenzen gezogen. Also das ist ja 2022 gewesen, wo die, also man muss es ja auch nur da machen, wo die Abweichungen zu groß werden, beziehungsweise wo sich die Zahl der Abgeordneten ändert, die auf den einen Bundesstaat entfallen. Und jetzt gibt es quasi diese Gratis-Veränderung in manchen Bundesstaaten, einfach weil man sagt, nee, wir wollen, also das hat man, glaube ich, vorher noch nie gemacht, mitten im Jahrzehnt sowas geändert.
Genau.
Und ich weiß nicht, was es genau für Gründe gibt, warum die dort jetzt dagegen stimmen. Denn sie als Partei wären ja, also es bevorzugt ja nicht nur den Präsidenten, sondern vor allem die Abgeordneten, die da kandidieren. Und die kennt man ja oft persönlich, wenn man da in diesem Staatsparlament sitzt. Ist ein gutes Zeichen, dass die offensichtlich mit dieser ganz dreisten Dreistigkeit doch überfordert sind.
Naja, wahrscheinlich ist es zu auffällig und ich bin mal gespannt, hast du mal irgendwelche Prognosen, Umfang, also oder andersrum, ich habe jetzt mal wieder was gelesen, dass 58% der Amerikaner mit der Amtsführung von Donald Trump unzufrieden, respektive sehr unzufrieden sind. Sprich, das ist wohl die niedrigste Beliebtheit eines amerikanischen Präsidenten aller Zeiten. Jetzt frage ich mich aber, wer sind die anderen 42%? Also wer zum Geier ist denn mit der Politik von Trump noch zufrieden? Das verstehe ich nicht so ganz. Also ich meine, er hat ja nur versagt auf ganzer Linie. Nicht nur auf halber.
Ja, aber wenn man versagt, dann kommt es ja auch darauf an, wen man für den Schuldigen ausmachen kann. Und wenn man das nicht selber ist, dann ist ja die Amtsführung trotzdem gut. Es wird so eine Mischung sein. Leute, die zum Beispiel sich nicht geirrt haben wollen, die gibt's in jedem Land und die irgendwas wählen und dann immer weiter dran festhalten, auch wenn es noch so falsch ist. Ja, dann die irgendwelche Leute, die eben nur hassen, also Evangelikale oder so, die sagen ja, die Demokraten hassen wir und deswegen müssen wir ja beten, dass unser Präsident gewinnt, egal wie schlimm er ist, egal wie er sich auch persönlich verhält. Es wundert einen schon, dass es so viele sind, aber so die Gesamtsumme und natürlich, das ist ja ähnlich auch wie in Russland, also die Leute, die sich nur im Fernsehen informieren über Politik und nur auf einem bestimmten Sender, denen wird natürlich erzählt, wie toll alles ist. Das ist der Sender Fox, der ist unglaublich gut darin, alles wunderbar zu interpretieren.
Also das ist im Prinzip so eine Art Bild-TV, also dagegen ist Bild-TV neutral.
Ja, aber in Deutschland würde ja Bild-TV nie zum Sprachwort zum Beispiel der CDU werden. Das merkt man ja jetzt gerade, wo alle auf...
Ja, aber der AfD schon.
Nee, auch nicht.
Nee,
also gut, die sind hauptsächlich... Das ist ja das Prinzip Boulevard, Skandalisierung oder auch Aufbauschen von Kleinigkeiten, das trifft dann auch alle, jeden und jeden, der regiert. Aber ich glaube trotzdem, selbst in einer Extremsituation gäbe es in der aktuellen Medienlandschaft, jetzt abgesehen natürlich von YouTube und so, also sozusagen so kleinen Propaganda- Institutionen, aber jetzt so aufs Fernsehsender-Ebene wird es das nicht geben, dass man einfach sagt, so, wir wollen jetzt genau dem seine Linie predigen, egal was er macht oder egal was er nicht macht. Ja.
Naja gut, man darf natürlich auch eins nicht vergessen, dass gerade in Amerika es mit so einem Schwarz-Weiß-Denken aufgrund der Existenz dieser beiden Parteien natürlich noch einfacher ist als hier in Deutschland.
Das kommt noch dazu, denn wenn die eine abgewählt wird, wird die andere automatisch hingewählt an die Macht. Und das ist bei uns ja nicht so, sondern wenn die einen abgewählt werden, bleiben sie trotzdem in der Regierung. Die SPD regiert seit dem Pleistozän, weil sie immer Teil einer nötigen, erzwungenen Mehrheit aus Parteien, die sich nicht leiden können, ist. Ja.
Genau. Also es gab in den letzten 30 Jahren nur 6 Jahre, wo die SPD nicht mitregiert hat und das haben die gar nicht mitgekriegt.
Ja. Also,
so viel zum Thema Repertoire im Podcast.
Das ist ja auch alles erwünscht. Ja, aber apropos zwei Parteien.
Ja.
Das letzte Land Europas, wo diese aus Sicht der jeweiligen Parteien paradiesische Konstellation noch da ist, ist natürlich Sebastian...
Malta.
Genau, genau. Malta wählt mal wieder, die haben ja eine 5-jährige Wahlperiode, aber jetzt haben sie das um ein Jahr vorgezogen, weil es so schön ist. Und am Samstag dort, also dort ist Samstag immer der Wahltag, Samstag ist die Wahl des Parlaments. Und also dort regiert ja seit 2011 die Labour-Partei, also es gibt ja zwei Parteien, Labour, die sich als eher links verstehen, und die Partit Nacionalista, also nationalistische Partei, die konservativ ist, auch Mitglied der konservativen Parteienfamilie, aber eigentlich unterscheidet die beiden gar nichts. Ja, also das ist, sind im Grunde Versorgungspostenbeschaffer für die eigenen Mitglieder, und ideologisch sind die sehr flexibel, so dass man, genau. Ja, also jetzt seit 15 Jahren ist sozusagen die eine Partei dran, das ist relativ...
Welche?
Die Labour-Partei, also
gut.
Die haben es damals geschafft, den Regierungswechsel, nach damals auch 13 Jahren, also die Zyklen sind sehr lang, kann man sagen. Jedes Jahrzehnt ist ungefähr ein Regierungswechsel plus minus, also...
Naja, aber das sorgt doch für Planungssicherheit.
Ja, also... Und aber auch die Parteimitgliedschaft in der Bevölkerung ist verhältnismäßig hoch. Also hoher Prozentsatz der Bevölkerung ist Parteimitglied. Das ist, wie gesagt, irgendwie paradiesisch, weil bisher keine Parteien, ich glaube im vorletzten Parlament saß mal eine Abgeordnete von einer anderen Partei drin, aber ansonsten passiert das nicht. Naja, es gibt also 65 Abgeordnete im Gesamtparlament, aufgeteilt in 13 Wahlkreise, wo jeweils 5 Abgeordnete gewählt werden, nach einem, Verhältnisprinzip, also sozusagen die fünf mit den meisten Stimmen werden gewählt, beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht, die 5, die einen gewissen eine Stimmenzahl überspringen, also die Stimmenzahl, die man für 1 durch, also Gesamtstimmenzahl durch 6, also durch 1 mehr, das ist die sogenannte Hagenbach-Quote. Wenn nicht alle Sitze damit schon gefüllt werden können, dann gibt es das Single Transferable Vote System, also man gibt Ersatzstimmen ab, und wenn sozusagen da wird der Schwächste eliminiert und dem seine Ersatzstimme wird dann verteilt auf die anderen und so weiter, also es gibt quasi mehrere Wahlgänge in einem. Das ist wird in der Welt inzwischen in vielen Ländern angewandt, sodass man also da gegebenenfalls etwas länger zählt, aber an einem Wahlgang dann alle mit absoluter Mehrheit quasi oder mit der Mehrheit, die für einen Sitz nötig ist, da rein bekommt. Naja, und dann gibt es noch Ausgleichsmandate für die Partei, die auf gesamtstaatlicher Ebene dann trotzdem verzerrt unterlegen ist, also zu wenige verglichen mit ihrer gesamtstaatlichen Stimmzahl hat. Also das ist ziemlich gerecht, und dann kommt noch obendrauf das unterrepräsentierte Geschlecht, jetzt darf man mal raten, welches das fast in jedem Land der Welt ist, wenn die unter 40% der Stimmen, also der Sitze haben, dann kriegen die bis zu 6, und zwar von jeder Partei, also paritätisch. Da ist dann sozusagen Regierung und Opposition kriegen dann in dem Fall 6 Sitze jeweils mehr. Weibliche Sitze, also da wird dann geschaut, welche weiblichen Kandidatinnen schneiden am besten ab, und die kommen dann nochmal zusätzlich.
Ja, das ist mal wieder typisch, ja, aber Zusatzmandate für Männer gibt es natürlich nicht.
Ja, die gibt es eben dann, wenn die Männer unter 40% fallen. Das ist ausdrücklich in der
Verfassung. Das ist aber noch nie passiert.
Nee, natürlich nicht. Also Malta ist ein sehr männlich, Macho-Gesellschaft. Also, aber es ist immerhin 6 dieser dann, jetzt aktuell sind es ja 65 plus 2 Ausgleichsmandate plus diese 12 Frauenmandate, also da hat man jetzt eine Frauenquote von, also es sind quasi die 12 einzigen Frauen, kann man sagen, naja.
Okay, ja, immerhin.
Und die aktuellen Umfragen weisen eben auch darauf hin, dass alles so bleibt, also Labour liegt stabil über 50%, scheint nicht allzu viel falsch gemacht zu haben, also was nicht stimmt, aber was dann auch heißt, ja, die anderen machen es doch eh genauso. Also ich glaube, das ist relativ, Wahlkampf wird zwar sehr engagiert geführt, es gibt ja auch so Parteilokale, wo man auch als normaler Tourist dann auch essen kann, aber wo sie sich unterhalten oder auch ja, in so auf der Straße wird dann auch gern mal diskutiert. Aber ja, anscheinend ist die Fluktuation, also wahrscheinlich die Wählertreuheit, die Wählertreue ist sehr groß. Also letztlich wird gar nichts passieren, wahrscheinlich.
Okay, dann ist es ja unglaublich gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben.
Ja.
Gut. Was haben wir denn noch?
Ja, eine Wahl, die etwas offener ist, und zwar ausnahmsweise, die findet in New York statt, am nächsten Mittwoch.
Da, du meinst in diesem sozialistischen Foltergefängnis?
Für die einen ist, ja, für die anderen ist es ein Paradies. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass man da jetzt auf Kosten der Allgemeinheit sehr billiges Zeug einkaufen kann und dadurch die Klientel des Bürgermeisters gefördert wird. Naja, aber nein, es geht um den Weltsicherheitsrat. Und wir haben ja letzte Woche schon mal eine extrem informative Folge über die gesamte UNO gehabt. Folge 174 mit dem Titel Die Khrushchev-Schuh-Show. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören, wie das alles so funktioniert.
Genau.
Und jetzt geht, also es geht jedes Jahr darum, diesen Weltsicherheitsrat neu zu bestücken mit Ländern aus aller Welt. Also jetzt darfst du mal sagen, wer sitzt im Weltsicherheitsrat dauerhaft?
Fünf Länder.
Ja.
Also welche? Okay, also es ist China, es ist Großbritannien, es ist Frankreich, die Sowjetunion und ja, Italien oder Japan? Weiß ich jetzt nicht, fünften weiß ich jetzt nicht.
Die Vereinigten Staaten.
Habe ich jetzt echt die Vereinigten Staaten vergessen?
Ich dachte, du spielst gerade, sonst hätte ich
ich habe jetzt echt die Vereinigten Staaten vergessen.
Ja, krass. Also die Gastgeber sozusagen. Krass. Also krass. Die Vetomächte. Und China ist es ja seit 1971 nicht mehr Taiwan, also nicht mehr die Republik China, sondern die Volksrepublik. Und seit 1991 eben nicht mehr die Sowjetunion, sondern Russland, also de facto das Gleiche.
Ja, das ist aber, wollte ich gerade sagen.
Es ist die Sowjetunion. Und ja, und dazu kommen aber 10 Länder, die sogenannte nichtständige Mitglieder sind, für 2 Jahre jeweils. Immer am 1. Januar jedes Jahres wird dann die Hälfte ausgetauscht. Jetzt am nächsten 1. Januar kommen dann die rein, die nächste Woche gewählt werden. Und es ist natürlich auch für die Weltregionen so quotiert. Also nochmal zur Erinnerung, es gibt verschiedene Weltregionen in der UNO. Das ist also Lateinamerika und die Karibik zusammen. Dann gibt's Afrika, dann gibt's Asien und ja, also das, was da in Ozeanien rumschwimmt. Und dann gibt es in Europa 2 verschiedene Regionen. Das hat natürlich mit dem Kalten Krieg zu tun. Also man nimmt Osteuropa, das, was früher eben politisch Osteuropa war, und Westeuropa und die übrigen. Das heißt Kanada, Australien, Neuseeland und Israel kommen auch noch dazu, wobei Israel aus irgendeinem Grund noch nie Mitglied des Weltsicherheitsrats war, weil man dazu ja die Zweidrittelmehrheit der Vollversammlung braucht und die Vollversammlung würde ja eher einfach sagen, so das Thema, das Experiment Israel, das lassen wir mal, verteilen das Land neu an die Terroristen. So, aber die ja, und aus diesen Regionen ist auch eine feste Anzahl von Ländern gebucht für diesen Sicherheitsrat und immer, wie gesagt, die Hälfte wird gewählt. Und jetzt steht also an, 2 westeuropäische Länder, ein asiatisches, ein lateinamerikanisches und ein afrikanisches Land. Und in Afrika, die unterteilen sich nochmal regional, also da wird dann diesmal eins aus dem Süden Afrikas dran sein. Und Afrika und Asien.
Pass auf, Südafrika. Oh Gott.
Ja, gelegentlich schon, diesmal nicht. Aber Asien und Afrika teilen sich dann auch immer einen arabischen Sitz. Und der arabische Sitz liegt aber zurzeit glaube ich, in Asien. Also irgendein Bahrain oder so. Ist also, ja, jedenfalls. Und die Kandidaten. Länder, die jetzt antreten, sind eigentlich aus allen Weltregionen klar gesetzt, also unangefochten. Simbabwe aus Afrika, tolles Land übrigens. Ja. Dann die Philippinen und Kirgisistan aus Asien. Wie gesagt, die kriegen 2. Und aus Lateinamerika der Zwergstaat Trinidad und Tobago. Und jetzt sagen die Westeuropäer, jetzt machen wir es spannend und wir treten zu dritt an auf diese 2 Plätze. Nämlich Portugal, Österreich und Deutschland. Deutschland hat für sich die Tradition, dass sie alle 8 Jahre, und das ist seit den 80er Jahren auch genau durchgehalten, alle 8 Jahre für 2 Jahre in diesem Weltsicherheitsrat drin sitzen. Wir wollen ja Verantwortung für die Welt übernehmen. Und jetzt sagen aber die Portugiesen, ach, das wäre doch auch mal schön, mal wieder schön da reinzugehen. Und die Österreicher, die hatten sich schon lange angemeldet. Es wird jetzt quasi dadurch, dass man die Zweidrittelmehrheit braucht, wird man wahrscheinlich sogar 2 Wahlgänge brauchen oder mehr sogar. Es gab in der UNO-Geschichte schon Sicherheitsratswahlen, die 50 Wahlgänge hatten, wo am Ende dann gesagt wurde, okay, du ein Jahr, ich ein Jahr, sowas, so kann eine Lösung auch aussehen. Also man muss nicht die 2 Jahre voll machen. Portugal scheint gesetzt zu sein, weil das Land eben international weniger exponiert ist wie Deutschland und Österreich, die ja in den letzten Jahren doch sehr als Unterstützer Israels aufgetreten sind. Wie gesagt, damit gewinnt man da erstmal gar nichts. Und jetzt muss man eben schauen, ob Deutschland oder Österreich da siegreich draus hervorgehen. Es wird den deutschen Diplomaten in New York etwas vorgehalten, dass sie da in den letzten, man muss da wirklich jahrelang dafür werben, das ist wie so eine Olympia-Bewerbung, die dauert ewig. Und das haben die etwas vernachlässigt, auch schon unter Baerbock. Die hatte ja irgendwie andere, die wollte ja am Ende selber nur in die Vollversammlung als Präsidentin, aber
genau.
Hat es nicht so vorangebracht. In ihrer Amtszeit hätte sie schon am Anfang diese Kandidatur nennen müssen, hat es aber erst am Ende ihrer Amtszeit gemacht. Das wird spannend und das wird möglicherweise zum ersten Mal in der UNO-Geschichte eine Blamage für Deutschland werden.
Meinst du?
Naja, wie gesagt, Deutschland hat eben manche Gegner in der Welt und jedes Land hat eine Stimme und kommt eben drauf an. Und von Jo Wadefuhl weiß ich jetzt auch nicht, ob der jetzt so viele Besuche gemacht hat. Bei jedem Besuch muss man ja dann auch ankündigen. Übrigens, wir kandidieren dann und wir freuen uns, wenn ihr dann an uns denkt. Aber man kann es tatsächlich natürlich nicht voraussehen. Es gibt vielleicht sogar Wettbüros, die das machen, aber wir machen es mal nicht. Aber wir kündigen mal an, dass es interessant werden könnte.
Okay, dann tun wir das.
Ja.
Ich überlege jetzt gerade. Nö, haben wir noch was?
Ja, in der Türkei gab es einen Führungswechsel. Scheiße. In der CHP. CHP ist ja die republikanische Traditionspartei. Das ist die Partei, die in der auch Atatürk war, Mitglied war. Und sie ist im weitesten Sinne verbunden mit der Sozialdemokratie, also Mitglied in den sozialdemokratischen Parteienfamilien der Welt und Europas. Und da gibt es seit 2023 den Vorsitzenden Özgür Özel,
Das ist vielleicht ein türkischer Name, den ich mir mal merken kann.
Ja, also der wäre wahrscheinlich angetreten zur Präsidentschaftswahl und deswegen sagt Erdogan, nee, also der hat ja zu gute Chancen. Ich will, dass der die letzte Präsidentschaftswahl so krachend gegen mich verloren hat, der soll wieder Präsident werden. Jetzt darfst du wieder sagen, wer das war.
Ja, genau, danke.
Kemal Kılıçdaroğlu, ist so ein knapp 80-jähriger, gemütlicher, also das ist Steinmeier in Blass sozusagen.
Wow.
Und der hat auch angeblich, das weiß man jetzt noch nicht so genau, aber der hat wohl angeblich so ein kleines bisschen gegen den aktuellen Vorsitzenden auch intrigiert. Und der wird jetzt vorgeblicher Grund ist, dass das Gericht gesagt hat, nö, also die Vorsitzendenwahl 2023, die ist nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Nun muss man dazu wissen, dass die Verfassung selbst in der Türkei strenge Vorgaben für solche Dinge macht und die sagt, erstens mal ist die Frist schon lange abgelaufen, sich darüber zu beschweren, weil es inzwischen auch eine Wiederwahl gab. Zweitens wurde damals nichts beanstandet, weiß man aus allen Akten und jetzt ist es plötzlich alles rechtswidrig gewesen, der wurde abgesetzt und der frühere Vorsitzende wieder eingesetzt. Und sogar die Parlamentszentrale jetzt geräumt von der Polizei, weil er sich da mit seinen Anhängern noch verschanzt hat. Und ja, da freut sich eben Kemal Kılıçdaroğlu, dass er in der Rente, so ein bisschen wie Norbert Walter Borjans, der so ein bisschen, nochmal ran darf. Und,
du holst aber hier die ganz fiesen Vergleiche raus, wa?
Ja, aber und Erdogan würde den Typen am liebsten zur nächsten Präsidentschaftswahl persönlich anmelden und für ihn persönlich trommeln, weil der ein sicherer Verlierer ist gegen Erdogan. Und dafür muss er ja sorgen.
Also das heißt, die Türkei ist tatsächlich Diktator, also wäre jetzt vom Diktatorisierungsgrad her jetzt noch einen Schritt weiter gegangen.
Ja, das wäre wie wenn Donald Trump bei den Demokraten bei der Vorwahl bestimmen würde, wer gegen ihn antritt. Und er würde natürlich sagen, wer tritt dann an? Joe Biden natürlich.
Naja, also es wäre so, als ob er Gavin Newsom quasi verhaften würde. Wisst ihr, was ich meine?
Verhaften und an seine Stelle, genau, also so.
Und dann Bernie Sanders an seine Stelle setzen würde.
So, oder Hillary Clinton. Jemand, der auf jeden Fall verliert. Ja, also das ist schon, und vor allem der Kılıçdaroğlu macht es ja mit. Also er könnte ja auch sagen, nein, was unsere Partei macht, das entscheidet unsere Partei allein. Aber er lässt sich da natürlich als Vorsitzenden dann auch einsetzen. Das ist schon... Ja, also das ist, beim Erdogan wundert man sich ja eigentlich über gar nichts mehr, aber er schafft es doch immer noch eine Stufe höher zu gehen in diesem, ja, in diesem Gefängnis für bald 100 Millionen Menschen. Ja, mit dieser...
Man wird sehen. Wann sind die nächsten Wahlen? Entschuldigung.
Das ist noch nicht klar. Also die Amtszeit des Präsidenten ist ja offiziell 6 Jahre, aber... Der aktuelle Präsident hat ja seine Amtszeitengrenze lange schon überschritten und er darf nur dann wieder antreten, wenn es eine vorgezogene Wahl ist. Deswegen wird damit gerechnet, dass er spätestens 28, vielleicht sogar schon 27, einfach aus allen möglichen Gründen eine vorgezogene Wahl ansetzt, damit er wieder nochmal, ja, er ist ja nun seit 2014 schon Präsident und davor war er Ministerpräsident, aber genau. Also ja, er hat nochmal Lust. Oder wenn nicht, dann hat er schon seinen Sohn in Stellung gebracht. Also alles sozusagen, alles nach Schema F, wie es üblich ist, muss natürlich der Sohn auf lange Sicht auch ihm nachfolgen.
Ach, das ist ja krass, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Putin hat keinen Sohn, ne? Der hat nur eine Tochter.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also es gibt.
Er war ja auch viel unterwegs.
Ja, also doch tatsächlich, also eine Freundin hat er ja seit ein paar Jahren offiziell und da ist auch ein, ich glaube, das ist sogar so, also anscheinend dem Kleinen geht's gut und ja, dem Sohn übrigens auch.
So. Ja. Ja, ich bin mal sowieso gespannt, was jetzt passiert. Das ist jetzt zwar nicht wirklich ein Thema, aber die bombardieren da gerade Kiew ohne Ende und haben jetzt haben den Ausländern empfohlen, die Stadt zu verlassen, oder sie haben es ihnen gesagt aufgetragen. Es scheint, als ob der Ukraine-Krieg sich jetzt dem Ende entgegenneigen könnte und sozusagen das letzte Aufbäumen eines weitwunden Tiers passiert. Oder Putin hat noch irgendwas in der Hinterhand, womit wir alle nicht rechnen.
Ja, oder es geht halt so weiter wie bisher. Das wäre auch möglich, aber trotzdem.
Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Das
okay, mit diesen hoffnungsvollen Aussichten möchten wir die Folge für diese Woche beenden. Wir hören uns am nächsten Donnerstag hoffentlich, wenn es mein Zeitplan zulässt, hören wir uns wieder. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder hier unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne ereignislose, und das ist in unserem Metier ein wichtiger Wunsch, eine ereignislose Woche. Bis dann, Tillmann.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.